Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 12. Oktober, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute wieder zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich auch Ihnen, lieber Flavio, von Mitzleben und unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, endlich mal wieder zu Hause. Die letzten 2 oder sogar 3 Folgen waren Sie immer unterwegs.
Genau.
Jetzt sind Sie wieder im trauten Heim. Und ja, wir haben heute eine wirklich spannende Podcast-Folge vor uns. Wir werden zunächst natürlich über die mögliche Friedenslösung in Nahost zu sprechen kommen. Wir wollen aber auch einen Blick rüber nach Frankreich werfen. Dort steht Macron vor einem politischen und wirtschaftlichen Chaos. Wir wollen über geplante Tomahawk-Lieferungen sprechen an die Ukraine, sowie auch die Wahlen in Tschechien beleuchten. Aber zunächst, Frau Kneißl, ich habe es gerade schon angedeutet, Sie sind endlich wieder zu Hause. Sie waren noch einige Tage in Moskau. Wie ist es wieder zu Hause sein und wie war noch die vergangene Woche, wo Sie ja auch noch mal viel unterwegs waren? Und wie war es in Moskau, Frau Kneißl?
Vielen Dank. Moskau ist erst ab Dienstag. Ich war letzte Woche nach meiner Rückkehr aus Samara, bin ich direkt nach St. Petersburg geflogen, habe dort unsere monatlichen Veranstaltungen gemacht und hatte einen ziemlich großen Vortrag rund um die Automobilindustrie. Der war sehr gut besucht. Die letzte Publikation, die ich noch in Österreich hatte, war zur Mobilitätswende. Ich habe damals mich sehr kritisch geäußert zur E-Mobilität und einige Faktoren dargelegt, warum es mit der deutschen Automobilindustrie, die das Herz, das Rückgrat der deutschen Industrie war, warum es hier also Probleme geben würde. Dieses Buch recherchierte ich vor 6 Jahren, schrieb ich vor 5 Jahren und ja, es ist eigentlich fast alles eingetreten, was ich in meinem Buch damals beschrieb. Was ich nicht vorhersehen konnte damals, war der Verlust des russischen Marktes. Aber dass die asiatische Konkurrenz, wie schon in den 70er Jahren, der deutschen Automobilindustrie zu schaffen machen würde. Bürokratie, Green Deal, Red Tape, also die vielen Verbote betreffend Industrie, das war ja schon alles auf dem Tisch. Und zu diesem Thema hielt ich einen sehr gut besuchten großen Vortrag an der Universität. War sehr, sehr großes Echo, viel Debatte. Wir haben fast 4 Stunden, glaube ich, nach dem Vortrag dann noch diskutiert. Und dann hatte ich 2 historische Veranstaltungen rund um die Oktoberrevolution. Wir haben mit den Studenten gemeinsam den Film Panzerkreuzer Potemkin gesehen, ein Meisterwerk von Sergei Eisenstein. Und das war auch eine große, interessante Debatte. Und dann fuhr ich mit dem Nachtzug wieder nach Hause, bin seit 3 Tagen hier und mache jetzt mehr Homeoffice, bereite die nächsten Vorträge vor. Und nächste Woche geht's dann für einige Konferenzen, Treffen nach Moskau. Und bin froh, dass ich zu Hause bin. Der Herbst ist hier wirklich wunderbar, golden. Es ist noch relativ mild. Auf der Baustelle können wir daher viel an der Fassade weiterarbeiten, was dem Baufortschritt hilft. Und ich koche für die Männer und bin froh, dass das soweit alles unter Kontrolle ist.
Mhm. Ja, und ich freue mich, dass Sie endlich wieder zu Hause sein dürfen im trauten Heim. Da lebt es sich ja bekanntermaßen am besten, Frau Kneißl. Ja, und ich würde sagen, wir steigen auch jetzt gleich ein, denn in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Durchbruch bei den Verhandlungen in Ägypten, die Trumps Friedensplan für den Gazastreifen betreffen. Während einer Pressekonferenz im Weißen Haus am Donnerstag dann verkündete der US-Präsident Donald Trump, dass ein Abschluss bei den Verhandlungen unmittelbar bevorsteht. Er hat dann auch wenig später auf seiner Plattform Truth Social den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen bekannt gegeben. Israel und die Hamas haben sich jetzt bereit erklärt, ein Abkommen zur Einleitung der ersten Phase von Trumps Friedensplan zu unterzeichnen. Diese Stufe beinhaltet unter anderem die Freilassung aller Geiseln und den Rückzug der israelischen Armee bis zu einer vereinbarten Linie. Im Gegenzug sollen in Israel die gefangenen Palästinenser freikommen. Das Abkommen für die Phase 1 beinhaltet des Weiteren auch eine Ausweitung der humanitären Hilfsleistungen für den Gazastreifen. Unmittelbar nach der Unterzeichnung eines Waffenstillstandabkommens soll jetzt innerhalb von 24 Stunden die erste Phase des teilweisen Rückzugs Israels aus dem Gazastreifen beginnen. Die Hamas hat inzwischen auch die Einigung mit Israel bestätigt. In einer Stellungnahme bedankte sich die Hamas bei vor allem auch bei den Vermittlerstaaten Ägypten, Katar und der Türkei und würdigte auch die Leistung von US-Präsident Donald Trump. Sie forderte gleichzeitig auch die Garantiestaaten dazu auf, dafür Sorge zu tragen, dass Israel die aus dem Abkommen resultierenden Verpflichtungen auch tatsächlich umsetze. Ja, und noch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kamen aus dem Gazastreifen die Bilder jubelnder Menschen, die auf die Beendigung des Krieges jetzt hoffen. Auch die Angehörigen der noch lebenden israelischen Geiseln zeigten sich sichtlich erleichtert. Ja, Frau Kneißl, wie ist Ihre Einschätzung? Ist das jetzt der Weg zum Frieden oder sind Sie, so wie letzte Woche, doch noch etwas vorsichtig skeptisch?
Ja, zum einen verständlich die Erleichterung der Menschen. Wir haben ähnliche Bilder gesehen vor rund einem Jahr. Mitte November des Jahres 2024 trat offiziell ein Waffenstillstand an sich schon in Kraft. Damals kamen Flüchtlingstrecks aus verschiedensten Gebieten, versprengt aus Gaza, wieder zurück. Wir hatten damals auch einen Waffenstillstand betreffend Libanon. Und wir haben gesehen in beiden Fällen, diese wurden sofort gebrochen. Also es ging der Krieg ja dann eigentlich mit voller Härte, vielleicht noch viel schlimmer, weiter in Gaza. Es kam zur Hungerblockade und in der nächsten Phase dieses Krieges, der nun jetzt auch fast 10 Monate weitergegangen ist, nach dem offiziellen Waffenstillstand vom Herbst 2024, ging das Sterben und in dem Fall auch das leise Sterben der Hungernden weiter. Ich verstehe vollkommen die Erschöpfung der Menschen und dass man dann eigentlich nur jubelt in der Hoffnung, der Horror findet ein Ende. Nun ist die Frage, in welcher Abfolge, ein Zug um Zug Umsetzung dieser Punkte von Donald Trump wirklich vonstatten gehen kann. Versuchen wir kurz mal auch festzuhalten, was war das Kriegsziel Israels? Es war die Zerstörung der Hamas. Nun ist die Hamas einer der Unterzeichner dieses Waffenstillstandes. Das heißt, die Hamas funktioniert weiterhin als Institution. Man hat versucht, sie auch von innen her zu zerstören. Unter anderem haben die Israelis nicht zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte verschiedenste palästinensische Clans dafür gewonnen, dass sie gegen die Hamas kämpfen. Es wurden Demonstrationen gegen die Hamas auch veranstaltet von Palästinensern, die einfach des ganzen Kriegs müde waren. Aber die Hamas ist immer noch da. Sie ist in gewisser Weise funktionsfähig. Das ist das, würde ich sagen, auch für mich fast Erstaunliche, weil diese sogenannte Neutralisierung, Liquidierung, also it est Ermordung von Hamas-Funktionären, eigentlich konsequent seit Oktober 2023, seitdem die Hamas diesen Angriff auf das Musikfestival und die Geiselnahme und so weiter unternommen hatte. Man hat damals an sich alle Führungsebenen, so wurde zumindest festgehalten, ausgelöscht. Nun gibt es die Hamas aber weiterhin. Israel hat nicht direkt mit der Hamas verhandelt. Israel hat mit den USA verhandelt. Und die USA übten via Ägypten und Katar Druck auf die Hamas aus. Also so war die Verhandlungslinie. Nun gibt es diese Feuerpause, Waffenstillstand. Trump nennt es einen Peace Deal. Ich würde es noch nicht Frieden nennen. Der allererste Schritt ist jetzt die Freilassung der verbliebenen, noch überlebenden Geiseln. Das sind wahrscheinlich 20 Menschen von, ich glaube, 48 von den rund über 250 Menschen, die damals als Geiseln genommen wurden am 7. Oktober 2023. Das ist jetzt einmal der allererste Schritt, die Erleichterung der Familien, die durch Höllen gegangen sind, ist verständlicherweise groß und für die Regierung Netanyahu ist es auch etwas ganz Entscheidendes, zumindest diesem Punkt der Rückkehr der Geiseln, ob tot oder lebendig, das sozusagen zu liefern. Daher die Freilassung der Geiseln, das ist jetzt einmal der allererste Schritt. In dieser Zug-um-Zug-Vereinbarung hat Israel theoretisch zugesagt, auch rund 1200 palästinensische Gefangene freizulassen. Darunter Langzeithäftlinge wie beispielsweise Marwan Barghouti, der seit über 20 Jahren meiner Erinnerung nach einsitzt, unter sehr, sehr schlimmen Bedingungen. Er wird manchmal auf arabischer Seite auch genannt, der Nelson Mandela der Palästinenser. Ist jetzt offenbar, was ich gelesen habe, heute früh nicht auf der jüngsten Liste drauf. Diese Listen ändern sich dauernd. Seine Frau wartet in Kairo auf ihn. Es war grundsätzlich zugesagt, dass Barghouti unter den Freigelassenen sein soll. Es sind viele Palästinenser, die in sogenannter Verwaltungshaft sitzen. Das heißt, die sind seit Jahren ohne Gerichtsverfahren, ohne jegliche strafrechtliche Anklage, ja, in dieser von Israel seit Jahrzehnten praktizierten Administration Detention, also Verwaltungshaft, eine unbegrenzte Form der Untersuchungshaft ohne irgendeine rechtliche Instanz, das ist alles nur im Verwaltungswesen. Das werden übrigens teilweise Rechtsgrundlagen aus osmanischer Zeit auch übernommen. Das Recht, das in Israel in den besetzten Gebieten angewendet wird, ist ein Sammelsurium aus verschiedensten Rechtsgrundlagen, die teilweise bis in die osmanische Zeit zurückreichen. Darunter auch die Zerstörung von Häusern, die Familien gehören, wo Terroristen festgenommen wurden. Also das sind alte osmanische Strafgesetze, wenn man so will, die Israel anwendet. Und das ist jetzt sozusagen der nächste Punkt. Also Freilassung der Geiseln, A, im Gegenzug Freilassung dieser palästinensischen Gefangenen. Und dann die Frage eines weiteren Gesprächsverlaufes. Und hier kommen die großen Knackpunkte. Ich habe in unserer vorletzten Sendung, als Sie den 20-Punkte-Plan von Trump aufbrachten, gesagt, ich würde die gesamte Dramatik Israel-Palästina auf 3 Punkte reduzieren, die immer wieder hochkommen. Und das sind die 3 großen Knackpunkte. Das ist zum einen die allerwichtigste Frage, wo liegt Israel? Israel hat seit seiner Staatsgründung 1948 nie sein Staatsgebiet definiert. Also wir wissen nicht, wo die Grenzen Israels sind. Und da gab es die verschiedensten Argumente seitens Israel. Wir hätten ja Kriegszustand. Sie haben mit einigen Nachbarn keinen Kriegszustand mehr. Aber Israel hat aus Siedlungsgründen kein Interesse, seine Staatsgrenzen zu definieren. Das heißt, es ist ein Frontier-Staat, keine Boundary, keine Border, keine echte Grenzlinie, sondern ein Grenzraum, der immer weiter vorgeht. Ich habe genau zu diesem Thema meine Dissertation Anfang der 90er Jahre verfasst und ich sehe darin das Hauptproblem. Also Israel hat sein Staatsgebiet bis heute nicht definiert. Das ist Punkt Nummer 1. Wir haben mittlerweile im Westjordanland 800.000 Siedler. Vor rund 15 Jahren waren es noch 400.000. Wir haben die Nationalreligiösen in der Regierung auf allen Ebenen. Wir haben sie in den Institutionen. Die israelische Demografie hat sich politisch verändert. Sie hat sich nicht so sehr von der Herkunft geändert. Also Sie änderte sich stark mit dem Zerfall der Sowjetunion, kamen damals über 1 Million Neuzuwanderer aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, wie beispielsweise zentralasiatischen Staaten, Georgien, aber eben natürlich auch aus der Russischen Föderation. Und da ist bis heute zwischen Russland und Israel eine sehr enge menschliche Verbindung, wie ich immer wieder sage, aufgrund eben der Demografie. Wir haben Tausende, Zehntausende russisch-israelische Doppelstaatsbürger. Das war die große demografische Veränderung zu Beginn der 90er Jahre. Aber mittlerweile haben wir eine ideologische Veränderung des Staates Israel aufgrund eben des höheren Bevölkerungsanteils von Menschen, die nationalreligiöses Gedankengut nicht nur in sich tragen, sondern tagtäglich praktizieren. Und wir sehen die Brutalität der Siedler, denen die Armee nichts mehr entgegenzusetzen hat, im Westjordanland, in Ostjerusalem. Das ist der nächste Punkt. Die Frage Hauptstadt Jerusalem, wem gehört Jerusalem? Würde es eine palästinensische Hauptstadt geben in Ostjerusalem? Aus israelischer Sicht nie und nimmer. Das sind die offenen Fragen. Und dann auch noch die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge. Das sind die drei Punkte, an denen sich beispielsweise die Oslo-Vereinbarungen immer wieder gerieben haben und wo nichts weiterging. Bis dann eben im Jahr 2000 alles liegen blieb. Das ist meine Vorsicht, meine Skepsis. Ich will nicht als Pessimist hier da, also nicht erscheinen, aber ich würde trotzdem hier Trump meinen Respekt zollen. Er hat einfach mit sehr viel persönlichem Einsatz hier einfach Druck ausgeübt. Es wird immer wieder der Vorwurf laut, die Israelis kontrollieren die USA und nicht die USA Israel. Dem hat er jetzt entgegengesetzt. Nein, also ich lasse mich nicht von Netanyahu treiben, sondern ich erkläre Netanyahu, wo seine Grenzen sind. Und Trump hat, wenn man so will, etwas überspitzt formuliert, geradezu die UNO ersetzt in den letzten Wochen. Ja. Also dort, wo wir beispielsweise im Herbst 2024 verschiedenste UNO-Instanzen hatten, die involviert waren, nicht nur von den UNO-Sonderorganisationen, sondern bis hinein in den UNO-Sicherheitsrat. Hier spielte sich jetzt alles im Büro Trump ab. Und er hat hier einfach Druck gemacht. Ja, und er hat gesagt, dieses Problem muss ich lösen. Diesem Sterben, diesem Hungertod, dieser Apokalypse kann er nicht mehr zusehen. Nun kennen wir das große Projekt Trump Riviera, ein großes Resort namens Gaza, wofür es auch schon Immobilieninteressen gibt. Diese Idee kam ursprünglich von seinem Schwiegersohn Jared Kushner, der das, wenn ich mich richtig erinnere, bereits im Jahr 2020 oder 2021 bei einem Vortrag einmal an einer amerikanischen Universität aufbrachte. Wie es nun weitergeht, werden wir sehen. Aber ich würde sagen, für die betroffenen Menschen ist das Allerwichtigste, dass die Geiseln nach Hause kommen, dass die Langzeitgefangenen aus Palästina zurückkehren, dass es wieder zu einer Verteilung von Hilfsgütern kommt. Und dann in der nächsten Phase wird man sehen, ob wirklich ein politisches Momentum aufgemacht werden kann oder nicht. Und welche die Rolle die Hamas in all dem spielen wird, das ist das große Fragezeichen. Aber wie gesagt, ich ziehe hier meinen Hut vor dem Engagement, das Trump an den Tag gelegt hat, um zumindest jetzt einmal das Sterben hintanzuhalten.
Mhm. Kurze Zwischenfrage, bevor wir da auch nochmal in einige Themen gleich reingehen, Frau Kneißl. Sie hatten mir noch vor dem Podcast mitgeteilt, der Friedensnobelpreis, er geht nicht an Donald Trump, sondern an eine venezuelanische Oppositionspolitikerin. Wie ist da Ihre Einschätzung? Hätte er jetzt nach dem Engagement, das Sie jetzt sehr ausführlich dargestellt haben, den Friedensnobelpreis verdient oder sind Sie vielleicht doch glücklich und zufrieden, dass er jetzt erstmal an eine venezuelanische Oppositionspolitikerin geht?
Ich würde sagen, viele der Nobelpreise, aber ganz besonders der Friedensnobelpreis, hat sich in den letzten Jahrzehnten hat an Glaubwürdigkeit und vielleicht auch an dem, was er mal an Autorität hatte, absolut eingebüßt und verloren. Also ich verstehe nicht ganz Donald Trump, warum er hier so nach diesem Preis giert und offenbar auch besonders Druck ausgeübt hat. Es wurde also die US-Diplomatie auf allen Ebenen mobilisiert. Man hat verschiedenste Leute, man hat interveniert. Ja? Und das, glaube ich, war nicht sehr zielführend. Aber nachdem Leute wie Obama den Nobelpreis erhalten hatten, sozusagen im Voraus, obwohl Obama eine ganze Reihe von Kriegen anzettelte, ja, und vor allem in der Drohnenkriegsführung brutalst vorging, nachdem die Europäische Union den Friedensnobelpreis erhalten hat, die bekanntermaßen heute eine militärische Union ist, ich würde sagen, da sollte man sich nicht, da besteht eigentlich nicht sehr viel Grund, warum man nach diesem Preis trachtet, aber vielleicht will Trump einfach mit diesem Preis in die Geschichte eingehen. Wir werden sehen, er ist jetzt 79. Es spielt sich in den USA sehr, sehr viel ab. Verzeihen Sie mir jetzt hier diesen Vergleich, aber ich habe das immer wieder im Unterricht verwendet. Angesichts der Rückkehr von Ayatollah Khomeini aus seinem Pariser Exil im Februar 1979. Khomeini war damals 79 Jahre alt und ich habe immer gesagt, unterschätzen Sie nicht Männer diesseits der 80. Die können noch sehr viel Geschichte machen, wie beispielsweise ein Khomeini. Und ich glaube, Trump wird in die Geschichtsbücher aus vielen Gründen noch eingehen. Wir kennen nicht die genauen Details, aber so wie er jetzt in den USA intern vorgeht, wo manche davon sprechen, es könnte sozusagen zur großen konservativen Wende kommen oder aber auch die USA stünden vor einem Bürgerkrieg. So wie Trump vorgeht im Bereich des großen alten Hinterhofes Südamerika, Grenzkontrollen, auch da kann er noch in die Geschichte eingehen. Aber wenn ich mich jetzt in die Schuhe von Donald Trump versetze oder mir vorstelle, ich wäre jetzt sein Stabschef, dann glaube ich, wird er heute besonders missgelaunt sein, dass gerade eine venezolanische Oppositionspolitikerin den Nobelpreis bekommen hat.
Absolut. Wahrscheinlich sind da die Sektkorken im Weißen Haus nicht geknallt nach dieser Bekanntgabe. Und jetzt, Frau Kneißl, lassen Sie uns auch gerne nochmal über ganz wesentliche Punkte zu sprechen kommen, nämlich zunächst mal über die Kriegsziele. 2 Jahre hat dieser Krieg jetzt nun gedauert. An diesem Dienstag war ja auch der Jahrestag, 7. Oktober. Und die Frage, die jetzt natürlich ganz zentral im Raum steht, Frau Kneißl, ist die nach den erreichten Kriegszielen Israels, nach 2 Jahren Kriegsführung und über 60.000 Toten, über 83% Zerstörung hat Israel im Gazastreifen hinterlassen. Über 83% der Gebäude wurden zerstört. Das sind Zahlen, die sich mit Dresden 45 vergleichen lassen. Also die Frage, Frau Kneißl, gebe ich jetzt mal an Sie weiter. Hat Ihrer Ansicht nach Israel seine wesentlichen Kriegsziele, also die Zerschlagung der Hamas, erreicht? Und wie geht es jetzt Ihrer Ansicht nach, oder wie sollte es, ich frage mal normativ, jetzt mit der Hamas weitergehen, Frau Kneißl?
Ja, die Hamas, wie ich zuvor kurz ausgeführt hatte, trotz all der systematischen Liquidierungen aller Führungseinheiten, also das war ja nicht nur die oberste Schiene, das war alles, was man liquidieren konnte, plus Familie, wurde in den letzten 2 Jahren hingerichtet. Und trotzdem gibt es die Hamas. Die Hamas hat ihre Unterschrift eben auch hier getätigt. Und damit ist dieses Kriegsziel für alle Welt ersichtlich nicht erreicht. Es wäre etwas anderes gewesen, wenn man jetzt hier eine bislang unbekannte Person, die sich als Führungsfigur etablieren könnte auf der palästinensischen Seite, hätte. Die gibt es nicht. Es gibt die Fatah unter dem wirklich sehr alten und mittlerweile sehr müden Abbas. Es gibt keine neue palästinensische Führungsebene. Der, den ich vorhin auch erwähnte, Marwan Barghouti, manchmal als Nelson Mandela der Palästinenser bezeichnet, sitzt immer noch in israelischen Gefängnissen. Ich würde ihm wünschen, dass er freikommt. Nur vergessen wir nicht, der Nelson Mandela hatte 1991, als er freikam, ein Gegenüber. Das war Frederick de Klerk, der an Apartheid Südafrika begriff, dass es Zeit war für eine Wende. Also es geht ja nicht, dass sie nur auf der einen Seite einen haben. Sie brauchen ein Gegenüber. Und wahrscheinlich würde sich eine neue politische Ära erst dann eröffnen, wenn es auch eine neue politische Führungsgruppe gibt. Und zwar nicht nur auf palästinensischer Seite, sondern auch auf israelischer Seite. Das muss nicht unbedingt eine andere Generation sein. Jünger ist nicht besser. Sondern das müssen einfach andere Menschen sein, ja, die aber auch einen Rückhalt in der Bevölkerung benötigen, ja, und die Zivilcourage haben, das Rückgrat haben, das Wissen haben, um in diesem Drama, es ist eine Tragödie, dieses Kampfes zwischen palästinensischen und israelischen Generationen hier eine neue Ära zu machen. Also es war der alte Yitzhak Rabin, der als langjähriger Militär, der in erster Linie immer ein Militär war, ja, Yitzhak Rabin war alles andere als eine Friedenstaube, der den Handschlag mit Arafat machte, 1993 war das in Washington, und die Vorarbeit dazu wurde in Norwegen in einem Landhaus gesetzt. Und das waren sehr mutige Unterhändler, die das damals taten, sowohl von palästinensischer als auch von israelischer Seite, weil in beiden Fällen hätten die riskiert, sehr lange ins Gefängnis zu gehen, wäre das zuvor, vor diesem Handschlag, bekannt geworden. Und wir haben heute keinen Yitzhak Rabin, keinen alten Militär, der sozusagen am Ende seiner Berufslaufbahn sagt, lieber mache ich heute einen Handschlag mit Arafat als morgen mit 10 Hamas-Führern. Das war eines der Motive für Yitzhak Rabin. Noch haben wir auf palästinensischer Seite eine neue Führungsgarnitur, die alte und die wirklich alte auf palästinensischer Seite ablösen kann, ob in der PLO Fatah, ob in der Hamas. Es hat durch die Repression auf israelischer Seite sich eigentlich immer mehr eine Fragmentierung ergeben. Ja. Es gibt keine Führungsfiguren mehr, die Mehrheit hinter sich scharen können. Wir sind nicht mehr in der Arafat-Zeit. Ich war nie ein großer Fan von Yasser Arafat, aber Yasser Arafat hatte sowas wie die Mehrheit hinter sich, und das machte ihn zu einem wertvollen Gesprächspartner, weil was man mit ihm unterschrieb, darauf konnte man zählen. Das wussten auch die Israelis am Schluss, aber es ging dann nichts weiter. Und daher Kriegsziel Zerstörung der Hamas, wie gesagt, nicht erreicht. Und das, was wir aber auf israelischer Seite haben, ich würde sagen, ist nicht nur jetzt eine delikate Situation in der Koalition, weil bei der Kabinettssitzung stand vieles spitz auf Knopf, ob es zu einer Konsensentscheidung kommen könnte. Es haben auch gewisse Kleinparteien angekündigt, nie und nimmer, wir verlassen sonst die Regierung. Sie haben es nicht getan, was auch immer das Gegengeschäft mit Premier Netanyahu war. Aber wir haben auch, ich glaube, eine ziemlich kaputte Armee. Also der Generalstabschef hat in den letzten Monaten mehrfach deutlich und auch öffentlich Distanz zum Premier bezogen. Er wurde dann von Netanyahu in das nächste Kapitel hineingejagt. Nun hat die Armee auch riesige Verluste, viele, viele Tote. Ich würde sagen, die Zahl der israelischen Soldaten, die mittlerweile gefallen sind, geht weit über die 1000 hinaus. Wir haben Zehntausende Verwundete, die nicht mehr in den Krieg ziehen können. Und wir haben eine Armee, die jetzt sozusagen auf, wenn man so will, auf halber Strecke gestoppt wurde. Wie es da weitergeht, weiß ich nicht. Ich habe in ein oder zwei unserer Podcasts die etwas provokante Behauptung aufgestellt, ein Armeeputsch gegen Netanyahu würde dem Land vielleicht gut tun, weil dann hätten wir sozusagen eine klarere militärische Diagnose der gesamten Situation.
Mhm. Ja, und diese klare militärische Diagnose, die ist derzeit noch nicht so einfach zu geben. Dennoch möchte ich mit Ihnen, Frau Kneißl, mal noch auf ein, wie ich und wie auch viele unserer Zuhörer sehr wichtigen Punkt eingehen, nämlich die Frage jetzt nach der Zukunft des Gazastreifens. Und Sie hatten es vorhin schon ein wenig angedeutet, rund um die Riviera des Nahen Ostens, die Immobilien, die bereits angeboten werden und vor allen Dingen auch den Ausführungen eines Jared Kushners, der das ja schon vor einigen Jahren so ganz offen vorgetragen hat. Und es soll jetzt ja in der zweiten Phase, soll es zunächst jetzt eine vollständige Waffenruhe geben. Und in dieser Phase soll dann eine technokratische Regierung eingerichtet werden, die den Wiederaufbau Gazas vorantreibt und die Hamas gleichzeitig von der Macht ausschließt. Die Hamas soll in diesen Plänen entwaffnet werden und die Sicherheit durch eine internationale Truppe gewährleistet werden. Es ist auch die Einrichtung eines Aufsichtsratsgremiums, dessen Vorsitz Donald Trump übernehmen soll, vorgesehen. Trump will einen starken, dauerhaften und ewigen Frieden dort dann etablieren. Aber um vielleicht nochmal auf diese technokratische Regierung zu sprechen zu kommen, die ja dann übergangsweise den Aufbau des Gazastreifens ermöglichen soll. Ist das denn so ein wenig, das schreiben eben auch vieler unserer Zuhörer, eine Art trojanisches Pferd, dem da die Hamas zugestimmt hat und die am Ende dazu führen wird, dass nämlich der Gazastreifen wieder aufgebaut wird und wir am Ende eine Riviera des Nahen Ostens dort haben, in dem dann womöglich viele Amerikaner, Engländer und vielleicht auch Deutsche ihre Immobilien haben und die Einwohner ja vielleicht doch umgesiedelt werden. Also halten Sie das womöglich doch für einen strategischen Fehler, dass Sie die Hamas dem zugestimmt hatte zum einen und zum anderen? Sehen Sie diese Gefahr auch oder ist das womöglich zu viel hineininterpretiert, Frau Kneißl?
Nein, ich glaube, die Menschen haben einfach unter dem Druck der Erschöpfung gehandelt. Also es gab, wie gesagt, diese Demonstrationen gegen die Hamas schon die letzten Jahre. Es gab diese Clans, Milizen, die Israel gegen die Hamas unterstützte. Also ich würde sagen, das, was von der Hamas noch übrig war, hat jetzt pragmatisch gehandelt, auch auf Rat und Zuspruch der Regierung von Katar, weil das katarische Emirat seit Jahr und Tag die Hamas finanziert und auch berät. Ja, also die haben gesagt, Leute, jetzt ist es wohl besser, wenn ihr dem Ganzen zustimmt. Ja, das, ich würde sagen, hier ist ausschlaggebend die Erschöpfung. Ja, was soll man hier noch machen? Es gab zwar Scharmützel mit den israelischen Militärs. Es haben einzelne Freischärler mehr oder weniger mit der bloßen Hand israelische Merkava-Panzer in die Luft gejagt. Das gab es auch. Aber im Großen und Ganzen hatte sich das Blatt einfach aufgrund dieser totalen Vernichtungsstrategie und des Ausschaltens verschiedenster Führungsebenen gewendet. Und vergessen wir auch eines nicht, die arabischen Regierungen haben auch die Palästinenser in den letzten 2 Jahren absolut im Regen stehen gelassen. Die einzigen, die handelten, war Jemen mit den Raketenangriffen auf Eilat bis hinein nach Tel Aviv. Und dann der Rückantwort der Israelis mit gewaltigen Angriffen auf den Jemen. Aber ansonsten hat sich doch keine arabische Regierung wirklich für die Palästinenser stark gemacht. Und das hat sich ein wenig geändert nach dem Angriff auf Katar durch die Israelis. Da gab es dann den Schulterschluss aller islamischen Staaten, also inklusive der nicht-arabischen Türkei, des nicht-arabischen Indonesiens, zu sagen, wir machen eine Allianz für die Palästinenser gegen die Israelis. Aber konkret hat da nicht viel dabei herausgesehen. Wir hatten die verschiedenen Gaza-Entsatzoperationen von pro-palästinensischen Aktivisten, vor allem aus Italien und Spanien. Aber das waren kleine Tropfen auf einem gewaltig heißen Stein einer Apokalypse, die sich im Gazastreifen abgespielt hat. Und wie gesagt, nicht nur dort, im Windschatten all dessen, was im Gaza passiert, vergisst man die gewaltigen Enteignungen, die schlimmsten Völkerrechtsverletzungen, die sich in Ostjerusalem und im Westjordanland abspielen. Man vergisst all das, was die Israelis im Südlibanon anrichten, wo Woche um Woche, Tag für Tag, weiterhin ob per Drohne ferngesteuert Menschen liquidiert werden oder ganze Dörfer neu bombardiert werden, trotz eines theoretisch aufrechten Waffenstillstands aus dem November 2024. Das Augenmerk ist natürlich Gaza und der Hamas gewidmet, aber wir haben viele Kriegsfronten, die Israel eröffnet hat, wo das Sterben weitergeht. Und sie haben sehr, sehr klar zugespitzt formuliert, dieser Immobilientraum von einer Trump-Riviera, wo dann vielleicht Immobilien gekauft werden. Hier haben wir natürlich jetzt vielleicht die besonders zugespitzte Form, aber der erklärte Zugang eines Netanyahu in den letzten 25 Jahren, er ist jetzt schon eine ganze Reihe, 25 Jahre ist er noch nicht an der Macht, aber ich würde sagen, er ist jetzt seit über 20 Jahren fast ununterbrochen Premierminister gewesen. Seine Linie war immer Geld, das wird die Leute schon zum Schweigen bringen, dann gibt es keinen palästinensischen Nationalismus mehr und das war's dann und Israel kann Siedlungs bauen und kann sich ausdehnen. Es hat sich gezeigt, dass die Hamas-Führungsebene trotz ihres Wohlstands, der am Schluss da war, und dasselbe gilt für die Hisbollah, sich trotzdem nicht zufrieden gab mit sozusagen jetzt haben wir das Geld und wir können uns gewisse Dinge leisten, sondern es gab immer noch einen gewissen politischen Überlebenswillens und die Menschen sind ja nicht in Scharen weggeströmt, um jetzt sich nach Ägypten umsiedeln zu lassen oder andernorts. Sie sind geblieben. Und ich glaube, das ist etwas, was weiterhin unterschätzt wird. Es gibt die alte Mantra auf israelischer Seite. Das ist Kern der israelischen Propaganda. Nämlich, es gibt nur einen jüdischen Staat, das ist unser Israel, wie gesagt, in unbekannten Grenzen. Aber es gibt ja über 20 arabische Staaten und dorthin sollen doch diese Palästinenser gehen. Da ist es ja völlig egal, ob die jetzt in Mauretanien oder in Jordanien oder wo auch immer leben. Und das ist absoluter Unfug. Also der palästinensische Nationalismus war natürlich nicht von Anbeginn da. Der war nicht da im Jahr der Balfour-Deklaration 1917. Der war nicht da im Jahr 1946, als der Teilungsplan von der UNO-Generalversammlung erlassen wurde. Aber er hat sich herausgebildet. Und diese Menschen werden sich nicht als Hilfsarbeiter in einer großen Hotelanlage namens Gaza dann zufrieden geben. Es ist übrigens auch, wenn ich das richtig verstehe, aus diesem Plan mit diesem Aufsichtsrat und mit dieser höheren Führungsebene, wer steht da vorerst mal an der Spitze? Das ist Donald Trump und Tony Blair, der frühere britische Premierminister, der jahrelang dieses seltsame Nahostquartett leitete. Aber nicht zur Erinnerung, Tony Blair war der größte Agent-Provokateur für die Irak-Invasion 2003, für die er sich nie wirklich entschuldigt hat. Er meinte immer, er hätte Gottes Wille erfüllt, in den Irak einzumarschieren. Es sei Gottes Werk gewesen, Tony Blair O-Ton. Und die Hauptfrage, die habe ich vergessen eingangs zu beantworten, das wollte ich eigentlich als erstes sagen, aber ist, wer bitte soll diese Stabilisierungstruppe stellen? Wer wird dort Soldaten hinstellen, also hinschicken? Aus Washington hieß es schon, keine US-Soldaten, vielleicht maximal einen Oberkommandierenden von der amerikanischen CENTCOM. Aber wer wird dort diese brutale Drecksarbeit leisten? Ja? Und hier komme ich wieder auf das Element zurück, das ich ganz zu Beginn gesagt habe. Trump hat hier die UNO ersetzt. Ja? Also Trump macht das mehr oder weniger jetzt im Alleingang und sagt, das Ding muss gelöst werden und dann gibt es eine Stabilisierungstruppe. Aber das wird keine es wird keine Blauhelmtruppe sein. Ja. Selbst wenn es jetzt so etwas theoretisch vorgesehen wäre, es werden sich keine Staaten finden, die derartige Blauhelme stellen. Man hat erst kürzlich die UNIFIL 2 im Südlibanon mehr oder weniger angefangen aufzulösen. Ja. Also das wird jetzt, die wird jetzt phasenweise abgezogen. Es gibt keine UNO-Truppe mehr am Golan. Die sah hilflos zu, als Israel in Südsyrien sich stationierte. Das heißt, alles, was wir an UNO-Blauhelm-Mandaten in den letzten 70 Jahren sahen in dieser Region, das hat sein Ende gefunden. Und hier jetzt Söldner, Kolumbianer, Pakistani, sri-lankesische Söldner, sozusagen wie das, wie wir ja auch in der Ukraine sehen, wo Söldner aus verschiedensten Herrenländern unterwegs sind, diese dann hierfür zu gewinnen, mag sein, ja, die müssen dann aber sehr gut bezahlt werden. Und dann haben wir so etwas wie eine Gated Community, ja, also ein Hochsicherheits-Immobilienresort. Wenn das der langfristige Plan ist, weiß ich nicht, ob man dann die Immobilieninhaber dort wirklich so gut schützen kann.
Frau Kneißl, wir werden das weiterhin hier kritisch beobachten in unserem Podcast, wie sich das im Gazastreifen dort weiter entwickeln wird und ob solche feuchten Träume wie die eines Jared Kushner jetzt tatsächlich umgesetzt werden. Aber erstmal können wir, glaube ich, festhalten, dass es jetzt wirklich wichtig ist, dass dort keine Kampfhandlungen mehr stattfinden, dass keine Zivilisten mehr sterben. Und ich glaube, das sollte erstmal jetzt oberste Priorität haben. Und ja, wir haben noch viele Themen heute auf der Agenda und wir springen mal rüber jetzt ins wunderschöne Paris nach Frankreich. Denn dort ist jetzt nach dem Rücktritt des Premierministers Sébastien Lecornu, steht jetzt Emmanuel Macron ohne Mehrheit da, ohne stabile Regierung und ohne klare politische Option. Frankreich steht jetzt am Rande des politischen Zusammenbruchs. Es mehren sich aktuell Forderungen nach Auflösung des Parlaments oder Macrons Rücktritt. Gleichzeitig verlangt die Partei Rassemblement National vorgezogene ja, und der Rücktritt von Sébastien Lecornu löste eine Flut radikaler Forderungen aus, Auflösung der Nationalversammlung oder vorzeitiges Ausscheiden des Präsidenten. Ja, die am vergangenen Sonntag bekannt gegebene Zusammensetzung der neuen Regierung, die wurde wegen der zahlreichen Wiederernennung bereits verpönter Minister sofort scharf kritisiert. Die Rückkehr von Bruno Le Maire, dieses Mal ins Verteidigungsministerium, schockierte sogar die Reihen der Rechten. Der Vorsitzende der französischen Republikaner warf Lecornu vor, ihm diese Ernennung verschwiegen zu haben. Das führte dann zum Bruch mit der Regierung. Und ja, Frau Kneißl, jetzt gibt es für Macron im Grunde genommen drei Optionen. Entweder ernennt er einen neuen Premier außerhalb des eigenen Lagers. Es kommt zu erneuten Parlamentswahlen oder er tritt zurück. Auch diese Forderungen werden auch gerade von den Demonstranten immer lauter geäußert. Die Linken und die rechten Parteien plädieren aktuell für Neuwahlen. Ja, zum einen, Frau Kneißl, wie schätzen Sie diese Staatskrise ein? Wie tief ist sie diesmal wirklich? Und zum anderen, wenn Sie, Frau Kneißl, die Beraterin von Macron wären, wozu würden Sie ihm jetzt raten?
Ich würde ihm raten, mehr mit seinem Hund spazieren zu gehen. Weil es ist wirklich hoch an der Zeit, dass es zu Neuwahlen kommt. Dieses ganze Debakel ist ja auch vorgezogene Neuwahlen vom Sommer 2024 zu verdanken. Erinnern wir uns damals EU-Parlamentswahlen. Zuerst gewannen die Rechten, dann wurde das Ganze wieder versucht zurechtgerückt in der Richtung links. Jedenfalls Macron hat damals nach den Europaparlamentswahlen, nach den EU-Parlamentswahlen gesagt, es müssen auch nationale Parlamentswahlen ausgerufen werden. Und da begann dieses Chaos, weil wir seither keine parlamentarischen Mehrheiten mehr haben. Also der Macronismus, diese Bewegung, En Marche, Emmanuel Macron En Marche, danach eben, es wurde das Ganze neu benannt, aber Macron brachte eine Bewegung ins Parlament, er zersprengte das wohl etablierte Parteiensystem, also die Gaullisten, die konservativen Kräfte, die Sozialdemokraten, das alles wurde zu unter 10% Parteien. Und es wuchsen die Ränder, wie ich immer wieder sage. Frankreich ist heute in Weimarer Verhältnissen, weil wir haben eine starke Rechtere, die weiter am rechten Rand ist als die Gaullisten, und wir haben eine sehr starke extreme Linke, das nicht unterworfene Frankreich, La France Insoumise, Mélenchon. Und wir haben in diesem Parlament überhaupt keine Mehrheitsmöglichkeiten mehr. Das heißt, alles, was Macron in den letzten Monaten tat, nämlich einen Premier nach dem nächsten zu ernennen, war ja zum Scheitern verurteilt. Weil wann immer dieser Premierminister antrat, um ein Budget zu verteidigen, musste er scheitern, weil es einfach keine Mehrheit im Parlament gibt. Und so würde auch der nächste wieder scheitern. Das heißt, es muss der Präsident zurücktreten, es muss das Parlament neu zusammengesetzt werden. Aber das große Aber, das sich jetzt stellt, ist, mit welchem Budget soll sich Frankreich in diesem Zeitraum finanzieren? Das heißt, was es jetzt bräuchte, wäre es heute was wie ein, ich sag mal, Notbudget, damit Frankreich überhaupt finanziert werden kann, damit es sich seinen Verwaltungsapparat leisten kann, damit die Exekutive ihre Gehälter erhält, damit die Pensionen ausgezahlt werden können und. Was haben wir aber? Wir haben einen Macron, der sich wirklich als nicht als Napoleon aufspielt. Denn Napoleon war ein erfolgreicher Militär, bis er nach Russland zog. Aber Macron spielt den Feldherrn, Macron spielt den Präsidenten, und Macron möchte natürlich die Führungsrolle in Europa innehaben, mit oder ohne Frankreich. Es geht ihm da nur um seine Person. Und Macron war und ist der Motor dieser sogenannten Gruppe ich nenne sie jetzt nicht mehr Freunde, jedenfalls dieser Gruppe, die Kiew ohne Wenn und Aber die Stange hält. Macron spricht strategischen Autonomie, also eine Art europäische NATO aufzubauen, europäische Streitkräfte. Auch dafür gibt es keine Mehrheit in Europa. Und wie wir wissen, ist Frankreich in einer tiefen Schuldenkrise und kann aufgrund der aktuellen hohen Marktzinsen, die ja nicht so aktuell sind, das ist jetzt schon eine Entwicklung der letzten 3 Jahre, einfach seinen Schuldendienst nicht bedienen. Und das alles sind die Probleme. Das heißt, Frankreich steckt ganz, ganz dramatisch in einem Dilemma. Frankreich bräuchte jetzt als allererstes ein Budget und dann Neuwahlen. Aber wie dieses Budget, wer dieses Budget auf die Beine stellen soll, weiß ich nicht. Und die Staatskrise ist gewaltig. Also mein Ratschlag an Macron, er möge mit seinem netten Labrador-Hund, den er aus dem Tierheim adoptiert hat, mehr spazieren gehen und sich sozusagen nicht mehr an das Präsidentenamt klammern.
Ja, und Frau Kneißl, da ist wirklich eine handfeste Krise. Derzeit sehe ich da noch kein Licht am Ende des Tunnels. Frau Kneißl, wir müssen auch noch über den anderen großen Konflikt, der vor allen Dingen für uns hier in Europa von besonderer Bedeutung ist, zu sprechen kommen. Die Rede ist natürlich vom Krieg in der Ukraine, die Ukraine gefordert jetzt ja schon seit geraumer Zeit die Lieferung von Tomahawk Marschflugkörper für Angriffe tief im Innern Russlands, und der US-Präsident Donald Trump, den Sie jetzt vorhin ausdrücklich auch gelobt haben für sein Vorgehen in Nahost, der sagte am Montag jetzt gegenüber Journalisten auf deren Frage, ob er Tomahawk Marschflugkörper an NATO-Länder zur Weitergabe an die Ukraine verkaufen werde. Ich habe bereits eine Art Entscheidung getroffen. Allerdings wolle er noch zuvor von den Ukrainern wissen, welche Ziele sie plane anzugreifen. Er sagte, ich denke, ich muss die Frage stellen, wohin wollt ihr sie schicken? Ich will keine weitere Eskalation, fügte Trump hinzu. Ja, und für Russland würde die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern eine ganz klare Eskalation darstellen. Das hat auch Putin am Rande des Treffens des Valdai-Diskussionsclubs in Sotschi nochmal klargestellt. Der Schritt würde die Beziehung zu den USA zerstören. Und ja, auch Maria Sacharowa hat sich dazu geäußert. Sie sagte, wenn die US-Regierung eine entsprechende Entscheidung treffen sollte, wäre das ein schwerer Schlag für die russisch-amerikanischen Beziehungen. Ja, Frau Kneißl, wie kann es sein, dass Trump auf der einen Seite sich gerade derart für eine Friedenslösung in Nahost einsetzt und auf der anderen Seite scheinbar der Konflikt und der Krieg in der Ukraine in Vergessenheit gerät? Ist ihm da die Eskalationsdynamik nicht bewusst? Das zum einen. Und zum anderen, glauben Sie, dass der Präsident, dass Trump tatsächlich die Lieferung von Tomahawk zulassen würde? Oder ist das wieder auch nur eine strategische Position, die Trump einnimmt, um Russland zu Verhandlungen zu zwingen?
Mhm. Ja, es sieht bedauerlicherweise ganz danach aus, als würde dieses sogenannte Alaska-Momentum weg sein. Also wir hatten ja seit 15. August eine Aufbruchsstimmung. Die US-amerikanische Position schien realistischer. Es war nicht mehr der Druck auf Feuerpause sofort in der Ukraine, sondern Trump und sein Kabinett sprachen immer mehr von den tiefer sitzenden Gründen und von der Komplexheit des Themas. Das war das, würde ich sagen, Alaska-Momentum. Und es sah danach aus, als würden auf der bilateralen Schiene zwischen Washington und Moskau einiges weiter gehen. Nun gibt es zwar weiterhin offene Kanäle. Es war nie zu zwischen Moskau und Washington. Also im Gegensatz zu Brüssel, Moskau, Berlin, Moskau haben die USA und die russische Seite immer ihre Gesprächskanäle offen gehabt, auch in den schwierigsten Zeiten unter Biden. Aber das Alaska-Momentum, diese Aufbruchsstimmung seit dem 15. August scheint verschwunden zu sein. Die Gründe dafür sind vielfältig. Der jüngste Grund ist eben dieses neue Kapitel Tomahawk-Missiles, die eine Reichweite von 1600 Kilometer haben, die beispielsweise von NATO-Basen in Polen, in Rumänien abgeschossen werden könnten oder auch direkt aus der Ukraine und diese sogenannten tiefe Schläge im russischen Kernland verursachen könnten. Erinnern wir uns, was wir in den letzten 3 Jahren erlebten. Wir hatten die Debatte Abrahams Panzer, ja oder nein. Wir hatten die Debatte Kampfflugzeuge F-35, ja oder nein. Es ging dann immer sozusagen scheibchenweise weiter. Ich würde nicht ausschließen, dass diese Tomahawk-Missiles auch noch geliefert werden. Die Frage ist, ob sie dann noch zum Einsatz kommen und wenn ja, wer würde diese Einsätze freigeben und was sind die Ziele? Wenn man die russischen Kommentare dazu liest, dann liest sich das, sie haben auch den Präsidenten mit seiner Valdai-Rede zitiert, aber es liest sich alles, was man hier sozusagen in Russland zu diesem Tomahawk-Missile-Thema sieht, sehr, sehr negativ. Also es ist ein neues Kapitel eröffnet und wir haben aber auch, das ist ein Faktum, ohnehin nicht nur Drohnen, sondern auch Raketenangriffe, beispielsweise aus der Ukraine kommend auf die russische Grenzstadt Belgorod. Wir haben vor 2 Wochen waren innerhalb von 5 Tagen 20 Tote zu beklagen in Russland aufgrund von Drohnenangriffen. Wir hatten jetzt in der letzten Nacht von Donnerstag auf Freitag sehr, sehr starke russische Angriffe auf Energieinfrastruktur in der Ukraine. Der vorausgegangen sind aber wiederum massive ukrainische Angriffe auf Raffinerien in Russland und eben auch auf verschiedenste zivile Ziele. Da waren Sanatorien drunter, ein Sanatorium drunter, wie eben auch Feldarbeiter, Traktoren etc. Also die Lage ist verfahren. Wie es nun wirklich um diese bilaterale neue Beziehung zwischen den Personen Putin und Trump bestellt ist, wird sich weisen. Die russische Seite wird in verschiedensten Aussagen eigentlich nicht müde, um immer wieder auf ihre Bereitschaft hinzuweisen und auch sozusagen Präsident Trump und der Trump-Administration grundsätzlich positive öffentliche Stellungnahmen zu beziehen, eben auch rund um seine Rolle jetzt, was Gaza anbelangt. Aber auch Präsident Putin hat vor 2 Wochen bekannt gegeben, er würde das einseitig ein russisches Moratorium verlängern, was den START-Abrüstungsvertrag anbelangt, aus dem die USA ausgestiegen waren, um einen nuklearen Rüstungswettlauf nicht neu anheizen zu lassen. Daraufhin hat Trump gesagt, sounds like a good idea. Also es gibt hier doch dann immer wieder Mordmeldungen, Initiativen, die zumindest Grund, ich würde jetzt nicht sagen Anlass zur Hoffnung geben, aber die darauf hindeuten, die Gesprächskanäle auf Beamtenebene laufen und Initiativen laufen. Aber Trump hat sich natürlich alles anders vorgestellt. Ja? Er hat gedacht, das lässt sich sozusagen jetzt wirklich wie eine Geschäftsvereinbarung mit zwei, drei Treffen lösen. Und eines ist aber auch in Erinnerung zu rufen. Ich weiß nicht, wie klar das der Person Trump als solche ist. Aber seit 3 Jahren befindet sich die NATO gegenüber Russland in einem Abnutzungskrieg. Es ist ein War of Attrition, ein Stellungskrieg. Und hier ist ein entscheidendes Momentum, wer kann mehr Munition, mehr Waffen produzieren, um mit all dem Material Schritt zu halten, das in diesem Stellungskrieg vernichtet wurde. Und die Rüstungsproduktion läuft auf russischer Seite. Das war auch das Hauptmandat, das dem russischen Verteidigungsminister vor 2 Jahren gegeben wurde, dem neuen nachdem Shoigu entlassen wurde. Also der Mann kommt nicht aus dem Militär, sondern ist an sich ein Wirtschaftsmann, aber es geht auch in erster Linie um Rüstungsproduktion und die läuft auf russischer Seite. Anders verhält es sich mit der Rüstungsproduktion auf westlicher Seite. Also hier werden die Arsenale mehr oder weniger leergefegt. Die USA haben liefern nun über die Europäer Waffen an die Ukraine. Die USA liefern sehr, sehr viel an Israel. Hier wurden schon Stimmen laut vor 2 Jahren. Ja, wie viel bleibt übrig für Taiwan? Sollte es zu einer Konfrontation mit China kommen? Beziehungsweise wie viel bleibt überhaupt übrig für die USA und deren nationale Sicherheitsanliegen? Also das sind die handfesten Probleme, die sich rein aus der Rüstungsproduktion in einem solchen Zermürbungskrieg stellen.
Mhm. Ja, und er ist immer mehr ein Zermürbungskrieg und wie Sie richtig gesagt haben, so langsam aber sicher schwindet die Hoffnung, dass dort wirklich schnell eine Lösung gefunden werden kann und das Alaska-Momentum, es scheint aber so langsam aber sicher tatsächlich vorüber zu sein. Ja, Frau Kneißl, lassen Sie uns zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch nach Tschechien schauen, denn dort fanden am vergangenen Wochenende Parlamentswahlen statt und da hat die Partei bzw. die Bewegung ANO mit knapp 35% der Stimmen einen klaren Wahlsieg einfahren können. Die regierende Koalition unter Premierminister Petra Fiala erreichte nur 23,2%. Andrej Babis, der Vorsitzende der ANO, der sprach von einem historischen Ergebnis und kündigte Koalitionsverhandlungen mit anderen Parteien an. Er hat auch bereits nach dem Wahlsieg seiner Partei bei den Parlamentswahlen jetzt erklärt, dass die Ukraine derzeit nicht für einen EU-Beitritt bereit sei. Auf einer Pressekonferenz sagte er, zuerst muss der Krieg beendet werden. Natürlich können wir mit der Ukraine zusammenarbeiten, aber sie ist nicht bereit für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Er bemängelte außerdem die Zusammensetzung des tschechischen Haushalts zugunsten Kiews. Seiner Ansicht nach sei die Unterstützung der Ukraine Aufgabe der NATO. Er übte Kritik an der EU-Migrationspolitik und auch an den Versuchen Brüssels, das Einstimmigkeitsprinzip im Europäischen Rat abzuschaffen. Analysten gehen jetzt davon aus, dass Tschechien seine bisherige antirussische Vorreiterrolle in Europa aufgeben wird, aber wohl weiterhin EU- und NATO-Partner bleiben wird. Die militärische Hilfe für Kiew wird künftig wohl nur noch teilweise geleistet werden. Und wie jetzt auch das Magazin Politico schreibt, wächst jetzt unter europäischen Politikern, also EU-Politikern, die Besorgnis, dass sich Tschechien nach der Wahl in eine weitere Kopfschmerzquelle für die EU verwandeln könnte. Frau Kneißl, wie schätzen Sie das ein? Ist das eine realistische Einschätzung, dass Tschechien da jetzt seine Vorreiterrolle im antirussischen Kampfgebiet aufgeben wird? Und sehen Sie das auch so, dass Tschechien jetzt möglicherweise neben Ungarn zu einem weiteren und der Slowakei natürlich zu einem weiteren Problemkind für die EU werden könnte?
Wenn ich ganz kurz ein wenig in die Geschichte greifen darf, dann war Tschechien und vormals die Tschechoslowakei in den 20er, 30er Jahren bereits sehr, sehr nach Westen ausgerichtet. Im Sinne, dass man immer auch den Kontakt zu Großbritannien und zu den USA suchte. Das hatte teilweise auch biografische Gründe in den Handelspersonen wie Masaryk und Benesch. Aber Tschechien, das dann eben nach dem Zerfall der Tschechoslowakei entstand, hat sich immer als mehr transatlantisch dargestellt. Der NATO-Beitritt war im Fall Tschechiens wie auch im Fall Polens viel, viel wichtiger als jeglicher EU-Beitritt. Es ging vor allem darum, diese schützende Hand der NATO zu erhalten. Und das alles hat geografische und historische Gründe. Also ich würde sagen, historisch betrachtet und losgelöst jetzt von Mehrheitsverhältnissen im tschechischen Parlament, wird sich hier immer eine gewisse transatlantische Stimmung ergeben. Das beruht einfach in gewissen Konstanten. Und wenn wir das Wahlergebnis für Babiš nehmen, 35% ist nicht die Mehrheit, ja. Also es ist die relative Mehrheit, aber, und der frühe Premier, Fiala haben das sozusagen jetzt mit nur 23% wirklich verloren. Babiš gilt als der tschechische Trump. Auf ihn trifft jedenfalls auch der alte Spruch zu Totgesagte leben länger. Es gab eine ganze Reihe von Gerichtsverfahren gegen ihn, dass er EU-Gelder missbraucht hätte und so weiter. Die Journalisten schrieben ihn mehr oder weniger tot. Er ist da, er ist sozusagen auch, er ist auch nicht mehr der Jüngste, aber er ist strahlt eine gewisse Frische und Dynamik aus und sagt, ich bin wieder da. Und ich will keine einzige Krone mehr, also tschechische Währung, für Militärhilfe in die Ukraine stecken. Das Problem, das sich auch der Slowakei stellt, ist, dass auch die ihr Arsenal mehr oder weniger geleert haben und jetzt ohne Material, aber mit sehr viel weniger Material dastehen und nun auch nicht das Geld haben, neues Material einzukaufen. Also ich bin da wieder bei dem vorhergehenden Thema des Abnutzungskrieges, dass wenn man keine Rüstungsindustrie hat, die entsprechend nachproduziert und das auf den Markt bringt, was man zuvor weggegeben hat, dann steht man eines Tages ohne Arsenal da. Und das ist auch einem Babiš klar. Also es gab viele Demonstrationen gegen die Regierung Fiala. Die waren aber weniger jetzt ideologisch begründet, ist man für eine Unterstützung der Ukraine oder dagegen, sondern ich würde sagen, die Tschechen gingen massiv auf die Straße. Vielleicht pro Kopf mehr als in Deutschland, weil sie einfach mit der Wirtschaftskrise überfordert waren. Und sie haben gesagt, wir verstehen nicht, warum all dieses Geld in die Ukraine geht, während es hier hinten vorne fehlt. Also es ging nicht um die moralische, ideologische oder sonstige Frage, böses Russland, brave, arme Ukraine, wie man das so in diesem Schwarz-Weiß-Bild ja andernorts gerne darstellt, sondern es ging für die Tschechen vor allem um ihre eigene wirtschaftliche Situation. Und daher würde ich sagen, ist jetzt Babiš angetreten, um sozusagen wieder die nationalen Interessen seines Landes zu vertreten, so wie das ein Orban tut. Orban ist nicht pro-russisch. Orban ist als Politiker in seiner gesamten Vita nie pro-russisch gewesen. Es geht einfach um, was ist gut für Ungarn, ja? Ein Orban kann aus welchen Gründen auch immer abgewählt werden. Also er sitzt jetzt nicht so sicher auf Dauer. Wir kennen hier auch die Einmischungen, die teilweise im Gange sind. Aber wie gesagt, 35% haben für Babiš gestimmt. Das ist nicht die Mehrheit. Ja, wenn man das jetzt 50 plus nimmt, was die Mehrheit wäre. Er muss eine Regierung, er muss eine Koalition bilden. Aber sein Hauptthema ist das Wirtschaftsthema der tschechischen Bevölkerung.
Frau Kneißl, mit dieser letzten finalen Einschätzung bedanke ich mich wie immer bei Ihnen ganz herzlich dafür, dass wir diesen Podcast hier heute auch mit einer kleinen Unterbrechung meinerseits durchziehen konnten. Hat mich immer sehr gefreut und ich freue mich auch, wenn wir uns dann nächste Woche wieder zusammenfinden. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende und alles Gute, Frau Kneißl.
Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen und all unseren Zuhörern. Alles Gute und freue mich auf nächste Woche.
Ja, und auch an Sie, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.